Fragen des Menschseins. Veronika Bonelli im Gespräch mit dem Psychotherapeuten Dr. Christoph Kolbe.
Hallo, lieber Christoph.
Grüß dich, liebe Veronika.
Willkommen zurück aus den Sommerferien. Wir sind im Herbst und wir starten wieder neu durch, wie so vieles andere im Herbst. So manche Ausbildung, das Schuljahr, auch in vielen Firmen geht es irgendwie im Herbst wieder so ein bisschen neu los. Man überlegt sich manche Dinge vielleicht nochmal, man legt so einen Gang wieder zu nach der bisschen verlangsamten Zeit. Und so haben wir uns gedacht, dass wir heute mal über Führung sprechen könnten. Nicht von ungefähr, weil du, Christoph, dich mit dem Thema ja auch auskennst und auseinandergesetzt hast aus zwei verschiedenen Aspekten heraus. Einerseits, weil du auch in der GLE, Gesellschaft für Logotherapie und Existenzanalyse, ja durchaus auch verantwortliche Positionen innehattest, so in den vielen letzten Jahren. Und zum anderen arbeitest du ja sehr viel mit Unternehmen zusammen und berätst da auch in diverse Richtungen. Du wirst uns das gleich noch erzählen. Also das war so das eine. Und bevor jetzt aber hier einige ausschalten, diesen Podcast, weil sie sich denken, ach, das hat nichts mit mir zu tun, ich bin kein oder keine CEO oder sonst irgendwas von irgendeiner Firma, das brauche ich heute nicht. Christoph, was könnte jetzt ein Grund sein, trotzdem dran zu bleiben und sich mit dem Thema auseinanderzusetzen?
Na, zum einen glaube ich, wenn man Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin ist, dann hat man ja automatisch mit Führung zu tun, entweder weil man eine Führungskraft hat, mit der man klarkommen muss und will und sollte. Und die andere Möglichkeit wäre, man ist bereits Führungskraft. Und dann hat man ja sowieso mit der Frage zu tun, welches Selbstverständnis prägt einen da drin, wie will man das machen, wie kann das gut gelingen. Das wäre so das Konkrete, wenn man aufs Arbeitsleben schaut. Aber wenn wir natürlich in die verschiedensten Lebensbereiche hineinschauen, kann man das Thema Führung im übertragenen Sinne natürlich auch bedenken. Also wenn wir in die Erziehung schauen, dann ist da ja mehr oder weniger auch das Thema Führung mit drin enthalten. Oder wenn man in Freundschaftsgruppen unterwegs ist und vielleicht auch mal sagt, boah, lass uns so rumgehen oder lass uns das doch machen, dann sind da ja auch Themen drinnen, die mit Führung durchaus zu tun haben können. Also ich meine, das ist ein Thema, das uns alle angeht. Und deswegen ist das spannend, das zu reflektieren, zumal, glaube ich, die Erwartung an Führung heute von jungen Menschen und Erwachsenen ganz anders ist, als das in früheren Jahrzehnten war.
Das werden wir uns ein bisschen anschauen. Ich denke, das ist recht interessant. Man könnte ja auch so ein bisschen meinen, heute in unserer Gesellschaft braucht man sowas wie Führung überhaupt noch? Ist das noch zeitgemäß? Wir haben alle auch so ein bisschen einen Drang hin, würde ich mal meinen, zu Freiheit und Selbstverwirklichung und selber machen und so. Oder? Da könnte ja die Idee entstehen, wofür ist das noch gut? Können wir uns das nicht selber aufteilen und das miteinander machen? Also ich glaube, das könnte recht interessant sein, wenn wir uns das so anschauen. Vielleicht können wir da starten, wo wir das letzte Mal aufgehört haben. Wir haben uns im Sommer ja mit dem Thema Persönlichkeit beschäftigt. Ja. Also im Juli und im August. Falls ihr das nicht gehört habt, ich fand es sehr spannend, kann man reinhören. Ich denke mal, das ist ein guter Übergang so mit der Frage, gibt es gewisse Typen, die eher zu Führungspositionen neigen? Man hat den Eindruck, würde ich jetzt mal sagen. Aber jetzt, ja, was ist da deine Erfahrung dazu?
Also, ich glaube, wenn man führt, braucht man schon ein gewisses Maß an Freude, vorne zu stehen, etwas erreichen zu wollen, mit Menschen zusammenzuarbeiten. Das ist so eine Frage, ja. Manche Führungskräfte können das wenig gut, aber sind in ihrer Sache hervorragend, in ihrem Fach hervorragend. Ich glaube, es braucht ein gewisses Selbstbewusstsein, um zu führen, weil man, wenn man führt, hinstehen muss, Verantwortung zu übernehmen hat vielleicht auch Menschen etwas sagen muss, was sie nicht unbedingt nur gerne hören wollen und so weiter. Und das ist schon ein Kriterium für einen bestimmten Typ Mensch, der daran auch Freude hat. Also wenn man lieber in der zweiten Reihe steht, dann wird man zumindest in der Führungsposition, auch da gibt es ja unterschiedliche Positionen, gibt ja auch denjenigen, der eher so daneben gestellt ist und sich in der zweiten Reihe wohlfühlt, auch als Führungskraft. Aber wenn man ein bisschen zurückhaltender ist und sehr, sehr vorsichtig ist und so weiter, dann wird man eher an dieser Stelle, glaube ich, Schwierigkeiten bekommen, weil man vorangehen muss, Entscheidungen treffen muss und ja, das begünstigt Menschen, die, sagen wir mal, ein gutes Selbstbewusstsein haben, vielleicht eine gewisse Autonomie mitbringen, nicht so abhängig von anderen zu sein und was die denken und sagen zu können, ich gehe jetzt mal voran und habe daran auch Freude.
Ein bisschen hat man, ich sage jetzt bewusst man, weil ich das schon öfter höre, habe ja auch recht viel mit Menschen gearbeitet, die mit Burnout zu tun hatten und dann sehr oft auch mit Führungskräften zu tun hatten, eben die nicht so hilfreich waren. Ich sage es jetzt mal so sanft. Ja. Und ich habe so das Gefühl, dass schon immer wieder mal oder recht oft Menschen in so Führungspositionen anzutreffen sind, die eben ein gutes Selbstbewusstsein haben, die sich gut dann nach vorne stellen können und deswegen halt ausgewählt werden, und Menschen, die es vielleicht auch können, aber es sich im ersten Moment nicht so zutrauen oder die eben eher so sozial geprägt sind oder auf der Beziehungsebene stark sind und die das vielleicht auch könnten, aber sich vielleicht nicht zutrauen oder eben nicht die sind, die so zuerst gesehen werden, wenn es um die Frage geht, wer könnte denn diese Rolle übernehmen? Und dann landen da oft Leute, die zwar vom Selbstwert her vielleicht gut geeignet sind, die auch gerne Ansagen machen, denen aber sehr viele Talente und Fähigkeiten fehlen, die es aber auch brauchen wird. Und da hocken dann Leute, die oft wenig einfühlsam mit ihrem Team umgehen können und viele Leute auch verlieren. Ja,
ja, ich glaube, da sprichst du was sehr Zentrales an. Das ist ein großes Problem in Unternehmen, was Führungskultur betrifft, wenn Menschen, ja, diese Begegnungs- und Beziehungsfähigkeit fehlt und dann nur die Sache in den Vordergrund gestellt wird und nur aus der Sache heraus entschieden wird und dadurch Menschen sich nicht abgeholt erleben, nicht mitgenommen erleben, übergangen erleben und so weiter. Das ist ein großes Problem, was die Kultur von Führung betrifft. Ich glaube, es kommt noch ein zweiter Gesichtspunkt dazu. Diejenigen, die häufig zu Führungskräften berufen werden, sind die, die eine hohe fachliche Eignung und Qualität mitbringen und nicht unbedingt diese psychosoziale Fertigkeit und das Gespür für Menschen haben. Und deswegen fehlt dann oft dieses Begegnungsmoment, so dass sich Menschen dann nicht mitgenommen erleben, sondern dass es sehr nüchtern bleibt. Ja, und zu führen heißt, mit Menschen umgehen zu können, mit Menschen zu tun zu haben und auf sie eingehen zu können, in Beziehung treten zu können und so weiter. Ich glaube, das sind wichtige Fähigkeiten, die heute immer bewusster werden in Unternehmen. Und nach meiner Erfahrung hängt das dann sehr mit den, sagen wir mal, obersten Führungsetagen zusammen, wie man dort denkt und welche Kultur man wünscht und will. Und wenn natürlich nur der Profit und die Effizienz gesehen werden, dann begünstigt das, sagen wir mal, Berufungen in diese, sagen wir mal, weiteren Positionen hinein von Menschen, die einfach nur das Ergebnis und den Profit maximieren wollen, und dann muss der Mensch halt funktionieren. Also wir haben im Grunde zwei große Führungskulturen, kommt mir vor, wenn man das mal in zwei Lager versucht zu beschreiben. Das eine ist, der Mensch hat eine Funktion, die er auszuführen hat. Er wird wenig als Person, als Mensch gesehen, sondern als jemand, der etwas zu leisten hat und der am Schluss für ein Ergebnis zuständig ist, das maximal sein sollte. Und das sind sehr nüchterne, funktionale Unternehmenskulturen. Und demgegenüber nenne ich immer eine existenzielle Unternehmenskultur, also eine Kultur, die daran interessiert ist, dass hier Menschen zusammenarbeiten und etwas zum Gelingen bringen wollen. Und das erfordert die Fähigkeit, auf den Menschen einzugehen, mit dem Menschen umzugehen und den Menschen als Person zu sehen und nicht nur als Funktionsträger, als Rollenausgestalter in den Blick zu nehmen. Und das erfordert eine Fertigkeit von den Führenden, dass sie das sehen wollen und können.
Also ich höre daraus, nur dieses guten Selbstwert haben und gerne vorne stehen wollen, das ist schon eindeutig zu wenig. Also
Ja.
wenn ich nur das habe, das reicht jetzt noch nicht aus.
Genau. Ja, und ich brauche es und bin darauf angewiesen, dass Menschen einen Weg mit mir zusammengehen. Und deswegen ist das ein kurzfristiger Sieg oder ein kurzfristiges Gelingen, weil ich werde ja auf diese Weise nicht Menschen gewinnen, dass sie in ein ja, gerne ausgestaltetes Miteinander hineinkommen, sondern ja, die werden halt machen, was man dann verlangt. Oder sie müssen sich selber ihren Sinn stiften und ihre Bedeutung in dem finden, was sie da tun. Aber es ist nicht die Führungskraft, die dafür Mitsorge trägt, dass das gelingen kann. Und das ist dann ein Problem. Und ich glaube, dass sich heute die Erwartung, insbesondere junger Menschen, so wie ich das beobachte und erlebe, radikal verändert hat, dass man mitsprechen möchte, dass man mitgestalten möchte, dass man gefragt werden will im Hinblick auf eigene Antworten, die man gibt, auf Ideen, die man gibt. Also, dass man sich einbringen will in das Ganze und das braucht jemanden, der daran Freude hat und das nicht als Gefahr erlebt. Ja, und das ist, glaube ich, die Erwartung vieler junger Menschen, die ich kenne, an einen guten Arbeitgeber heute.
Sprich, da ist schon ganz wichtig zu unterscheiden, dass Menschen mit wirklich gutem Selbstwert da an die Leitung kommen und die nicht die mit dem Pseudo-Selbstwert, nämlich die so in Richtung narzisstische Persönlichkeit gehen, wo ja der Selbstwert vielleicht eigentlich gar nicht so hoch ist, sondern da viel kompensiert wird. Und wenn die dann aber vorne sind, erlebt man schon ja recht oft, dass das eher verheerende Folgen haben kann.
Ja, das Problem ist, es ist wirklich, du hast das sehr gut dargestellt, wenn der Selbstwert eigentlich gering ist und narzisstisch kompensiert wird, also mit einem angemaßten Selbstbewusstsein aufgetreten wird, dann geht man nicht in die Begegnung. Dann geht man nicht in die Beziehung. Und dann ist jegliche Begegnung übrigens immer eine Gefahr, weil der andere mich ausstechen könnte. Er könnte besser sein als ich. Und das darf auf keinen Fall passieren. Und deswegen wird das Miteinander immer automatisch zur Rivalität. Und dann gibt es natürlich in Teams Menschen, die sich trotzdem nicht die Butter vom Brot nehmen lassen. Und dann hat man heftige Spannungen miteinander. Und es gibt die anderen, die abdanken und sagen, hier bekommst du keinen Fuß auf die Erde. Ich mache nur noch Dienst nach Vorschrift oder ähnliches. Aber im Grunde liegt es daran, dass die Begegnung nicht gelingt, weil sie als gefährlich erlebt wird und deshalb abgewehrt wird. Und das ist der Unterschied zu Menschen, die keine Angst haben vor anderen Menschen, weil sie in sich gegründet sind, in einem guten Selbstwert, so wie du es gerade gesagt hast. Und dann können sie andere gelten lassen, sich an guter Leistung anderer freuen, dann ist die keine Gefahr, sondern dann bringt sie das Ganze voran. Und im Grunde wäre es gut, es gäbe so eine Prüfung, ja, wo man genau das checkt und dann sagt, hier hat jemand die Reife, in guter Weise führen zu können.
Das wäre nicht schlecht sein. So ein Test, der das ein bisschen mehr zutage führen würde. Ja, vielleicht magst du uns mal kurz ein bisschen verraten, in welcher Form du da mit Unternehmen zusammenarbeitest. Was bietest du da an? Was kann man mit dir lernen und üben, dass wir da vielleicht auch schauen können, was jetzt da für unsere Podcast-Folge da noch spannend wäre, auch aus deiner Erfahrung. Du machst das ja schon viele Jahre oder hast auch ein bisschen den Vergleich. Was war, weiß ich nicht, wann hast du damit begonnen? Da?
Ja, da muss ich drüber nachdenken. Also 15 Jahre, 20 Jahre so in dem Dreh. Also ich habe ja selber zu Beginn meiner Berufstätigkeit eine Bildungsstätte geleitet. Und da war ich Führungskraft. Mhm. Aber ich war schon als Jugendlicher in der Jugendarbeit engagiert. Ich habe 10 Jahre lang einen Jugendchor geleitet. Der hatte 60 Sängerinnen und Sänger. Und ich habe Jugendstunden, Jugendgruppen geleitet. Also irgendwie beschäftigt mich das Thema, vorne zu stehen und mit Menschen zusammenzuarbeiten, mein ganzes Leben lang. Und später dann in meiner Ausbildungstätigkeit hat sich das fortgesetzt und aus dem heraus kamen dann Personalentwickler auf mich zu, die in Firmen hohe Positionen hatten und sagten, kann man das, was wir hier in Bezug auf die Begleitung und Beratung des einzelnen Menschen lernen, kann man das nicht auf Führung übertragen und auch ja mal ein Konzept entwickeln, wie führt man unter einer personalen Idee? Und da ist dann dieses Konzept personales Leadership entstanden. Und das habe ich in ja vielen Unternehmen im Profit- und im Non-Profit-Bereich durchgeführt. Und das sind im Grunde ganz bestimmte Kompetenzen, um die es geht, die natürlich in unserem Verständnis hier sehr stark aus diesem existenziellen, personalen Denkraum kommen. Also wie stiftet man Motivation? Das ist so eine Führungskompetenz, die ich in existenzieller Hinsicht wesentlich finde, weil wir Motivation nicht machen können, sondern nur Voraussetzungen und Bedingungen schaffen können, dass Motivation entsteht. Weil Motivation an sich nicht machbar ist. Darüber haben wir auch schon hier in Podcast-Folgen gesprochen. Es muss zu einer Begegnung kommen, die als wertvoll und bedeutungsvoll erlebt und erfahren wird, damit wir uns motiviert erleben. Und was können Führungskräfte dafür tun, dass das, was man tut, was man arbeitet, als attraktiv erlebt wird, so dass man es gerne tut und sinnstiftend erlebt? Das wäre zum Beispiel so eine ganz wichtige Frage. Eine zweite Frage, die habe ich aus der Phänomenologie gelernt, dass es darauf ankommt, das Wesentliche in den Situationen zu erkennen. Sowohl was den Menschen betrifft, aber auch was zum Beispiel die Erfüllung einer Aufgabe jetzt wesentlich macht. Oder was in einem Prozessgeschehen jetzt wesentlich ist, damit es in guter Weise gelingt. Also sollten gute Führungskräfte immer auch ein Stück Phänomenologen sein können. Und das bedeutet, Wesentliches schnell erkennen zu können. Und ich und auch andere leiden dann immer sehr daran, wenn man Diskussionen erlebt, die im Grunde permanent geführt werden, wo aber am Schluss nichts rauskommt, weil das Wesentliche nicht gefasst wird und in Konsequenz geklärt wird. Und das ist zum Beispiel etwas, was ich in diesen Seminaren mit Führungskräften trainiere. Dann gibt es eine vierte Ebene, nämlich wie gelingt Dialog? Ich unterscheide immer Kommunikation und Dialog. Kommunikation ist einfach nur reden miteinander. Das kann man natürlich auch in guten Formen tun. Dann gibt es Kommunikationsregeln, die man lernt. Aber daraus entsteht nicht zwingend ein Dialog. Und der Dialog ist ja das, was in die Begegnung führt, wo es auf einmal wichtig wird, wo Wesentliches passiert und ausgetauscht wird und so weiter. Also wie kann man führen, sodass man in den Dialog geht? Ja, und das ist eine total spannende Frage, wie das geht, weil in dem Moment, wo ich ja wirklich den Dialog führe, das heißt eine Frage ans Gegenüber richte, habe ich ja anschließend mit der Antwort des Gegenübers zu tun, dass die Frage ernst genommen hat. Und dann kann ich nicht mehr so tun, als ob ich nicht gefragt hätte. Ja, und das ist spannend, wie man mit Antworten umgeht im Horizont von Aufgaben, die zu bewältigen sind. Ja, das muss man können.
Also auch viel so eine Fähigkeit, auch vielleicht von Plänen und Ideen auch wieder loslassen zu können, die ja auch irgendwie sehr wichtig sind, die man haben muss als vielleicht Führungsperson einer großen Firma mit viel Geld und so weiter einerseits, aber andererseits, wenn du sagst, das Wesentliche im Moment erkennen, in Begegnung gehen, dann auch sich wieder auf was einstellen zu können, das vielleicht zuerst nichts am Plan war oder jetzt auch nicht in die Vision passt, gerade so in die große oder in irgendwelche Zahlenfelder.
Ja, genau, so könnte man einerseits denken, andererseits in den Führungsseminaren ist mir immer sehr wichtig zu sagen, dass das, was wir miteinander bereden und besprechen und was geschieht, immer in einem gewissen Horizont von bestimmten Kontexten gleichzeitig zu sehen ist. Also, wenn ich im Beruf bin oder im Arbeitsleben stehe, dann geht es um eine Aufgabe, die ich zu erledigen habe. Und für die bekomme ich zum Beispiel Geld. Also wird es zum einen um die Frage gehen, habe ich die Aufgabe, die hier zu bewerkstelligen ist, habe ich die gut im Blick? Werde ich der angemessen gerecht? Das wäre zum Beispiel ein Pol. Deswegen ist die Befindlichkeit zwar ein wichtiges Stimmungsmoment, wie es mir im Moment geht, aber im Beruf geht's um den Zusammenhang zur Aufgabe, die zu erledigen ist. So, und so gibt es Unternehmensinteressen, so gibt es Interessen von Führungskräften, Interessen von Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen. Und es gibt noch spezifische situative Kontexte, die eine Berücksichtigung zu erfahren haben. Und eine gute Führungskraft muss quasi diese vielen Ebenen gleichzeitig im Blick haben und darin steuern können, damit ein Prozess gelingt. Und das ist das, woran viele auch leiden, wenn Führungskräfte das nicht können und dann einzelne Elemente eine verzerrte Überbetonung finden und dadurch anderes, was wesentlich ist, nicht mehr im Blick bleibt. Mhm. Ja, und dadurch entstehen dann Sonderinteressen Einzelner oder Einzelne setzen sich sehr durch in Teams. Andere kommen dadurch nicht zum Zuge. Oder vielleicht beredet ein Team nur noch seine Befindlichkeitsebenen miteinander und vergisst quasi, was es eigentlich an Auftrag zu tun hat und so weiter. Und so kann man mit so einem Modell, ich nenne das die vier Aspekte der Arbeitsrealität, so kann man mit so einem Modell sehr gut diagnostisch gucken, was muss ich im Blick haben, damit ein Prozess gelingt.
Was ist denn da was Wesentliches? Also ich habe schon öfter mal gehört, dass so Chefs als sehr gute Chefs oft wahrgenommen werden, wenn sie solche sind, die halt zum Beispiel mindestens 1, 2, 3 Mal die Woche rumgehen und ein kurzes Wort richten und ein bisschen ins Spüren kommen mit den Mitarbeitern. Also jetzt ab einer gewissen Zahl geht das vielleicht jetzt so im Einzelnen nicht mehr, aber vielleicht doch mehr als viele machen. Ich kenne aber auch viele Chefs, die sehe ich, was weiß ich, oder habe ich gesehen, 3, 4 Mal im Jahr bei irgendwelchen Sitzungen oder Weihnachtsfeier oder so, aber sonst haben die sich nicht blicken lassen bei den Leuten. Es wird aber vielleicht nicht viel kosten, ja, so mal gelegentlich eine Runde zu drehen und zu schauen, hey, wie geht's eigentlich, was läuft. Also ist das was Wesentliches, dass ich...
Naja, das ist noch ein bisschen was anderes als das, was ich eben sagte, aber das hat damit zu tun, dass wir, glaube ich, dann darauf ausgerichtet sind, gesehen werden zu wollen. Und wenn jemand, für den wir arbeiten, uns im Blick hat, dann, glaube ich, motiviert das unglaublich, sich wohlzufühlen am Arbeitsplatz und sich zu engagieren, weil man die Erfahrung macht, im Blick zu sein. Ja, und ich habe oft einen großen Respekt, aber zu mir kommen natürlich nun auch Führungskräfte, die hoch engagiert sind und die dazulernen wollen und die an diesen Fragen höchstgradig interessiert sind. Das ist natürlich ein Ausschnitt. Es wird auch die anderen geben, die ich gar nicht zu Gesicht bekomme. Aber ich bin beeindruckt von dem Ethos, von dem Anspruch, den viele Führungskräfte an sich selbst haben, einen guten Job auch im Miteinander von Teammitgliedern machen zu wollen. Ja, und denen das sehr am Herzen liegt, wie es den Beteiligten im Team geht. Und das wäre natürlich eine Möglichkeit, die ja oft nicht viel kostet, die, glaube ich, mehr mit Bewusstsein und Bewusstheit zu tun hat, dass man einfach mal fragt, wie geht's gerade oder ist alles in Ordnung? Ja, und es müssen gar nicht immer die langwierigen Gespräche geführt werden. Es ist, glaube ich, mehr dieses Grunderleben, ich bin im Blick. Und das macht ganz viel fürs Klima.
Ja, wenn ich an so meine Arbeitsstellen denke, die ich doch auch jetzt schon so hatte, das finde ich schon wirklich was Wesentliches, so ein Interesse. Und wie du sagst, das muss jetzt nicht täglich das tiefsinnigste Gespräch sein, aber so ein Hallo am Gang oder ein Wahrnehmen von so Kleinigkeiten, soweit das halt möglich ist, ja, aber ich glaube, da ist dann der Anspruch auch gar nicht so groß. Da haben vielleicht viele Chefs auch ein bisschen Angst vor etwas, was gar nicht gegeben ist. Ich glaube, da braucht es gar nicht so viel, dass man das Gefühl hat, da ist jemand, der sich irgendwie, ja, für das interessiert, was läuft unter uns oder mal, und da braucht es das ja auch nicht täglich, sondern hin und wieder. Also das finde ich ist schon ein wesentlicher Moment. Ich wollte dich fragen, wenn du so zurückdenkst, fallen dir da Chefs, Führungspersönlichkeiten ein, Männer, Frauen, wo du heute noch denkst, boah, der hat mich beeindruckt oder von dem habe ich irgendwas gelernt, was sehr überraschend war, oder wo du auch was mitnehmen konntest? Fällt dir so jemand ein?
Ja, also mir fallen Menschen ein, die so eine Souveränität für sich hatten und gerne gefördert haben. Also einen Raum zur Verfügung gestellt haben, dass man sich entwickeln konnte und dass man darin reifen konnte. Also dass man nicht sofort perfekt sein musste in dem, was man zeigt und jetzt einbringt, sondern die den langen Atem mitbringen und die wissen, du hast ein Potenzial und dieses Potenzial wird dazu kommen, dass dein Blick immer weiter wird und dass du immer mehr siehst, sodass du hineinwächst und hineinreifst in die Verantwortung. Solche Menschen fallen mir zum Beispiel ein. Man erlebt sich eher im guten Sinne gefordert und nicht so sehr, dass man unter Druck kommt angesichts dieser Forderung, sondern dass das eine Ermöglichung ist, die man nutzen darf da drin. Ja, und ich kenne auch von in meinen Kursen ganz, ganz beeindruckende Führungspersönlichkeiten, wo ich das Gefühl habe, dass eine hohe Begabung, Menschen in diesem Spezifikum, was sie haben, zu sehen, anzusprechen und immer zu wissen, ich behalte schon die Richtung im Blick, in die wir gehen, aber ich kann auf den Einzelnen sehr unterschiedlich eingehen. Und deswegen haben sie eine große Begabung, mit ganz unterschiedlichsten Typen und Menschen klarzukommen. Also das ist schon was Besonderes, wenn Menschen so etwas mitbringen. Und manchmal denke ich, es sollte vielleicht derjenige, der besser mit dem Menschen zurechtkommen kann, in die Führungsverantwortung gehoben werden, weil das, was fachlich und sachlich zu klären ist, dafür gibt es immer genug Leute, die sich darin gut auskennen. Und wenn man die dann mit an Bord holt in dem jeweiligen Moment, dann geht das in der Regel schon immer gut und in die richtige Richtung. Und häufig werden aber die fachlich am brillantesten dastehenden Menschen in die Führungsebene gehoben. Und das sind nicht unbedingt diejenigen, die diesen menschlichen Zugang in der Regel dann haben. Ja, und deswegen ist manchmal, glaube ich, besser, jemand aus der zweiten Garde wird genommen, weil es in der Führung nur bedingt um die Fachlichkeit geht. Viele Führungskräfte glauben, dass sie müssten in allem dann die perfekte Antwort kennen, aber das wird gar nicht erwartet. Ich glaube, dafür können andere dann ihre Erfahrung mit einbringen. Es muss gesteuert werden, es muss quasi diese Begegnung gelingen und es soll zu einem guten Ergebnis miteinander kommen. Das ist das viel Wichtigere.
Gespür für Menschen und ihre Talente, für Situationen, glaube ich, hast du jetzt auch schon gesagt, das Wesentliche finden. Ich meine, es gehört auch ein bisschen ein Gespür für, was liegt so in der Luft, also so im Sinne von, wie könnte es weitergehen? So ein bisschen ein etwas, was man jetzt nicht schwarz und weiß am Papier schon stehen hat. Weißt du, was ich meine? Du nickst so. Also so ein, ja, ein Gespür, ein bisschen was Visionäres vielleicht. Gehört das auch dazu?
Ja, das ist ein schöner Aspekt, den du reingibst. Also ich habe jetzt mehr geantwortet auf zwischenmenschliche, interaktionelle Themen, die die Führung ausmachen. Ich glaube, das ist sehr wesentlich, was du sagst, dass dieses Visionäre, also wo stehen wir gerade, was sollten wir im Blick haben, was könnte passieren, wo sollte die Reise noch hingehen, damit wir erfolgreich bleiben, damit es eine gute Solidität behält und so weiter. Also das Gespür für das, was noch zu bedenken ist, ja, oder was noch geht, also was im Möglichkeitsraum liegt, das braucht man ebenfalls, um eine gute Führungskraft zu sein. Und das hat schon mit Vision zu tun und auch Notwendigkeiten frühzeitig zu erkennen und Wege darin zu eröffnen, vielleicht auch zuzumuten. Das ist übrigens auch etwas, was eine Führungskraft können muss, eine Zumutung zu wagen und zu stellen, weil wir sonst Gefahr laufen, dass wir nicht mehr profitabel sind, oder dass das Geschäftsmodell ausläuft und wir den Anschluss im Markt verlieren, beispielsweise.
Ja, Zumutung, sagst du. Ich hätte jetzt Mut auch gesagt, ja. Also Mut, mal einen Schritt zu wagen, auch in was vielleicht ein bisschen Ungewisses auch hinein und da gemeinsam, ja, vielleicht auch mal was auszuprobieren. Und das gelingt dann, wenn mir jemand Sicherheit geben kann, indem wir tragen das gemeinsam und ich habe was im Blick und ich übernehme Verantwortung halt dann auch und bin nicht weg, wenn es vielleicht nicht gleich klappt oder so.
Genau.
Also Sicherheit geben können, Verantwortung auch
Ja.
dann tragen und aushalten können, das ist wahrscheinlich auch was Wesentliches.
Ja, auch ein Stückchen den eigenen Rücken hinhalten. Zum Beispiel, wenn jemand anders diese Sicherheit braucht, damit er erstmal etwas ausprobieren kann oder vielleicht auch etwas wagen kann, von dem nicht sofort klar ist, ob es gelingen wird oder nicht, ja. Oder wenn man Wege gehen muss, das habe ich zum Teil miterlebt, weil ich solche Prozesse in Unternehmen, großen Unternehmen zum Teil mitbegleitet habe, wo es darum geht, wir müssen eine Veränderung gehen, wir müssen uns einer Veränderung stellen. Wir kennen aber das Ziel noch gar nicht. Wir wissen nur die Notwendigkeit aufzubrechen, aber wir kennen die Parameter noch nicht und erst recht noch nicht den Ort, an dem wir ankommen werden, den müssen wir herausfinden im Gehen. Und wenn man dann hunderte von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern mitzunehmen hat auf solch einem Weg, dann ist das ausgesprochen anspruchsvoll, weil Veränderung immer auch mit Angst besetzt ist und angstbesetzt erlebt wird. Und wie kann ich Menschen beruhigen, wenn ich ihnen zumute, einen Weg zu gehen, ohne exakt das Ziel benennen zu können. Das sind große Herausforderungen unserer Zeit und denen haben wir uns zu stellen. Und das muss man als auch Führungskraft zum Beispiel tragen können. Ja, da muss man dann hinstehen und stehen bleiben können, auch wenn ja es Kritik gibt beziehungsweise Unmut gibt und ja diese Ängstlichkeit zum Teil dann auch agiert wird.
Ja, und dann wieder Hinweis eben auf diese letzten Folgen, auch ein bisschen ein Wissen und zum Gespür dazu, welche Persönlichkeitstypen stecken so hinter oder in meinen Mitarbeitern so ungefähr, ja, oder halt dann vielleicht welche in der nächsten Ebene zu haben, die das wieder wissen von ihren Teams, damit ich auch gut schauen kann, wer braucht wie viel Sicherheit, und wer fühlt sich eingeengt und wer braucht dann was. Das haben wir letztes Mal auch schon so ein bisschen anklingen lassen. Auch allein schon bei Teambesprechungen habe ich das sehr oft erlebt, ja, wenn es so heißt, boah, Brainstorming, wir haben eine Idee oder wir wollen was machen, legen wir los. Und dann sind halt die, die sowas gern mögen, immer mit dabei und die, die da vielleicht 3, 4 Tage vorher gebraucht hätten, so ein, kann man ja machen, aber das vergessen dann die, die sowas eh gerne machen oft, für denen wird halt helfen, wenn sie ein E-Mail kriegen, Leute, in 3 Tagen ist Besprechung, wir machen uns über das und das Gedanken, da könnt ihr schon mal vorher überlegen und die können sich dann auch einbringen, weil die werden überfordert mit dem Spontanen und die Spontanen, die freuen sich eh, aber die sind dann halt immer am Reden und die anderen kommen nicht zum Zug, obwohl sie auch was zu sagen hätten. Vielleicht, also ich glaube, so kleine Dinge machen es dann oft schon aus und das muss ich aber am Schirm haben.
Ja, ja, du, was du damit sagst, ist ja, dass ich die Fähigkeit haben muss, jeden zu nehmen, wo er steht und wer er ist und damit umzugehen. Und zu sehen, die brauchen nicht alle das Gleiche, sondern der eine braucht das, der andere braucht so. Dem einen gibt man diesen Raum, weil er sonst ersticken würde und den anderen, der verliert sich in dem Raum und deswegen muss ich ihn darin anders führen. Und das ist, glaube ich, das, was man lernt, wenn man eine gute Führungskraft ist. Aber dazu kann man Wissen auch kennen und damit kann man das dann viel schneller ja auch zur Verfügung haben für sich selber. Ja, also und aber du hast recht. Also dieser Blick für den einzelnen Menschen und dem, was ihm eigen ist und wie er zu begleiten ist und sie zu begleiten ist, das ist, glaube ich, was ganz Zentrales guter Führung, ja. Übrigens, ich bin auch, was Führung betrifft, der Überzeugung, dass es nicht einfach eine Abschaffung von Hierarchie braucht, damit alle miteinander gut zusammen sind und sich bloß wohlfühlen, sondern dass hierarchische Ebenen eine große Bedeutung haben, damit Verantwortung geklärt ist, die einzelne Beteiligte haben. Das ist für mich der Sinn von Hierarchie in Unternehmen. Ja, und leider wird Hierarchie oft mit Macht verwechselt und Macht wird oft mit Machtausübung und Unterdrückung verstanden. Wenn aber Hierarchie als Verantwortungsklärung verstanden wird, dann weiß eigentlich jeder, welchen Teil und welchen Part er zu tragen hat und er in seinem Verantwortungsrahmen steht, aber auch möglicherweise nicht steht und deswegen jemand anders an dieser Stelle zuständig ist. Und ich glaube persönlich, dass eine Hierarchie deshalb nicht zwingend gegen eine Begegnung auf Augenhöhe stehen muss. Sondern Hierarchien wird es immer geben und trotzdem kann auf Augenhöhe geführt werden, trotz Hierarchie.
Mhm. Ab wie viel Personen in einem Team braucht es eine Leitung? Hast du da eine Zahl oder ist das total abhängig, keine Ahnung, vom Thema oder von der Aufgabe? Oder
kann man das ehrlich sagen? Gestanden, das weiß ich gar nicht so genau, das hängt auch vielleicht mit der Reife und dem Niveau der Zusammenarbeitenden zusammen. Aber was man beobachtet hat, ist Folgendes. Wenn Initiativen beginnen, dann fangen sie meistens aus dem Spirit für eine Idee an. In der Regel hat das übrigens einen Leader, der eine Begabung hat, charismatisch diese Idee zu vertreten. Und dann sagen andere, super, da mache ich mit. Ja, und am Anfang sind die Dinge überhaupt nicht zugeordnet, wer macht was, sondern alle machen alles, weil sie das klasse finden, sich in den Dienst dieser Aufgabe zu stellen. Mhm. Und dann gibt es so, das haben einfach Forschungen gezeigt, irgendwann einen Entwicklungspunkt in solchen Initiativen und Situationen, wo man sagt, pass mal auf, sollen wir das nicht vorher alles ein bisschen besser absprechen miteinander? Wenn wir jetzt ein Grillfest feiern und alle bringen Kartoffelsalat mit und sonst haben wir nichts, dann wäre das doch blöd. Also lass uns doch mal klären, wer Kartoffelsalat und wer anderen Salat und wer Brot und vielleicht noch ein Stück Fleisch oder Fisch oder was Vegetarisches zum Grillen mitbringt, sodass jeder und jede das am Schluss hat, was er mag. Und da wäre schon die Geburtsstunde für Gewaltenteilung. Ja, wo dann bestimmte Aufgaben an verschiedene, sagen wir mal, Ebenen delegiert werden und plötzlich sagt man, ja wunderbar, jetzt geht's ja viel besser. Ja, und das Schwierige ist, wenn dann irgendwann der Spirit verloren geht, weil jeder sich nur noch in der individuellen Ebene seiner Verantwortlichkeit sieht und die nicht mehr eingebettet ist in die Gesamtverantwortungszusammenhänge. Dann zerfällt ein Unternehmen von seiner Identität. Und dann braucht es wieder einen Charismatiker, der vorne steht und sagt, liebe Leute, das wollten wir doch mal. Und dann auf einmal gehen alle wieder mit. So in etwa sind Entwicklungsprozesse in Unternehmen zu beobachten.
Beate hat uns geschrieben. Ich würde gerne diese Frage damit reinnehmen, weil sie passt einfach sehr gut in dieses Thema. Ich lese mal vor, was sie geschrieben hat. Ja. Momentan gibt es in Wirtschaftsunternehmen sehr viele Unsicherheiten. Es werden Strukturen verändert, Portfolios angepasst und Mitarbeiter sind konfrontiert mit Aufhebungsverträgen, betriebsbedingten Kündigungen ohne konkrete Vorwarnung, ohne Berücksichtigung sozialer Aspekte. Die Kulturen in den Firmen verändern sich. Wie kann man dieser Unsicherheit, Veränderung am besten begegnen? Vielleicht erstmal die Frage, nimmst du das auch so wahr? Ist das eine Tendenz oder ist das nur etwas, was sich zufällig in Beates Umfeld so zeigt? Oder könntest du sagen, ja, nehme ich auch so wahr, ein bisschen im größeren Ganzen?
Also ich tue mich schwer mit Verallgemeinerungen, aber was ich glaube ich wahrnehme ist, dass viele Unternehmen um ihr Überleben kämpfen gerade und dass wir große Umbrüche im Arbeitsmarkt haben und auch in der Unternehmens, nicht Kultur, sondern im Bestand der Unternehmen, im Kampf um Anteile und so weiter, ja. Und das führt, glaube ich, dazu, dass es zwei Haltungen gibt, die gerade sehr ausgeprägt sind. Die eine Haltung fokussiert mehr die Notwendigkeit der Aufgabe ohne Ansehen der Person, so möchte ich mal sagen. Damit wir überleben, müssen wir Folgendes tun. Und dann werden Strategien und Planungen und Überlegungen gemacht und dann wird gesagt, es müssen so und so viele tausend Menschen entlassen werden oder wir müssen diese Ebenen abbauen und andere Ebenen aufbauen und so weiter und so fort. Und das wird aus der reinen sachlichen Notwendigkeit und der Idee, wie sie zu bewältigen ist, zugemutet. Und da fehlt dann dieser menschliche Zugang, dass wir nicht nur Arbeitskräfte sind und in funktionaler Ebene etwas erledigen, sondern dass Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer Menschen sind, Personen sind, die sich einbringen und die mit ihren Interessen zugegen sind. Es gibt die anderen Unternehmen, die haben das sehr wohl im Blick und die haben dann oft eine große Not auch da drin, dass sie wissen, jetzt müssen wir so und so viel 100 Menschen kündigen. Wir wollen das eigentlich nicht, aber wie können wir das denn tun? Aber das ist, glaube ich, nicht das Klientel, von dem die Beate jetzt schreibt, sondern sie beschreibt mehr diejenigen, so hätte ich es verstanden, die da recht nüchtern damit umgehen. Und das macht natürlich mit Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern etwas und man fragt sich, wie kann ich dem begegnen, auf was muss ich mich einstellen?
Mein Gefühl wäre auch, es gibt so beides. Also ja, es gibt wahrscheinlich verschärft das in die eine Richtung, weil es einfach auch gerade schwierig ist, aber immer wieder ist es in Zyklen in der Welt schwierig oder es gibt immer wieder Herausforderungen und ja, jetzt eben auch gerade wieder und ich erlebe schon auch auf der anderen Seite oder habe ich den Eindruck, es gibt viele, die sich sehr bewusst auseinandersetzen und was besser machen wollen. Ich weiß nicht, ob man es so sagen kann, aber Ihre Frage ist und auf die kommen wir ja so und so immer wieder mal. Vielleicht kannst du da noch ein, zwei Sätze sagen, wie mit so Unsicherheit und Veränderung umgehen oder dem begegnen, wenn ich das auch in meinem Unternehmen wahrnehme. Und gehen wir mal davon aus, dass ich eben keinen Chef habe, der das gut meistert, sondern wo da so ein Rest bleibt, der es schwierig macht.
Ja, vielleicht könnte man eine Antwort aus zwei Ebenen geben. Du hast die eine Ebene gerade gesagt. Also wenn ein Vorgesetzter keine oder eine Vorgesetzte keine Idee und Antenne dafür hat, sondern das einfach administriert oder verkündet, ja, und es dadurch menschlich sehr kalt bleibt und wenig Personalität da drin erlebbar und spürbar wird, dann bin ich ja als Betroffener im Grunde auf mich selbst zurückgeworfen. Ja, und ich würde sagen, es beginnt schon früher, indem ich mich darauf einstelle und sage, in welchem Umfeld bin ich eigentlich hier tätig und könnte das einmal auf mich zukommen. Und dann wird es hochwahrscheinlich sein, dass wenn in dem Umfeld auch jetzt mit mir sehr funktional umgegangen wird, mit mir später, wenn es härter wird, noch funktionaler umgegangen werden wird. Das ist ja wahrscheinlich, dass das so ist. Und dann würde ich meinen, ich muss mich unabhängig machen können. Ich sollte vielleicht immer einen Plan B zur Verfügung haben oder ich sollte irgendwie gut gucken, ob ich wirklich jetzt in tatsächlich schwere, auch existenzielle Nöte komme, zum Beispiel materieller Art oder ähnlichem. Ja, oder ob ich sagen kann, gut, ich kann dann in Ruhe schauen, dass ich mir was Neues suche. So hat es mir gerade jetzt jemand berichtet, die gemerkt hat, da hat sich was verändert und aus dieser Veränderung heraus ist am Schluss ein ganz neuer, wertvoller Lebensweg geworden, den sie nicht missen wollte. Und so kann dann dies oder jenes daraus werden, aber ich werde das leichter tragen können, wenn ich ein gutes eigenes Standing habe. Je angewiesener ich bin, umso ausgelieferter bin ich solchen Situationen. Also würde ich immer gucken, wie macht mich meine Angewiesenheit, wie kann ich die beruhigen und gründen, sodass sie so gering wie möglich ist. Ja, weil der Ungerechtigkeiten werden wir begegnen und sie gehören zum Wesen des Lebens, dass wir, obwohl wir drunter leiden, dass sie einfach da sind. Und leider erfahren wir es dann am Arbeitsplatz auch immer wieder. Also das wäre die eine Antwort. Und die andere Antwort ist tatsächlich die, dass Unternehmen die Menschlichkeit, die Fairness, die Qualität im Blick behalten sollten. Was können wir dafür tun, dass wir Menschen mitnehmen und sie verstehen lassen, wenn solche radikalen Einschnitte und Änderungen notwendig sind? Und auch da gibt es Unternehmen, die das sehr bewusst in ihrer Verantwortung mitsehen und deswegen versuchen, sozialverträgliche Wege zu finden und so weiter und so fort. Ich glaube, das ist ein Gebot der Begegnung und der, ja, Fairness und der wechselseitigen Verantwortungsübernahme.
Also üblicher Existenzanalyse Schritt 1, annehmen, was ist und dann schauen, was ist mir da drin möglich, wo kann ich mich noch einbringen, wo kann ich vielleicht doch was sagen und wenn das halt einfach nicht geht, dann, wie du gesagt hast, schauen, was bedeutet das für mich als Konsequenz. Und auf der anderen Seite finde ich, das ist auch ein wichtiger Punkt, wenn es schwierig wird, die Mitarbeiter mit einbeziehen und sie ihnen nicht zu lange sagen, ja, es wird schon und es geht schon und bla bla. Die sind ja nicht blöd. Ja. Also das habe ich auch schon mal so erlebt, wo man sich denkt, Entschuldigung, wir können mitrechnen und wir kriegen was mit. Und wenn man uns immer nur hinhält, weil sich keiner traut, die Wahrheit zu sagen oder weil man uns vielleicht sogar nicht beunruhigen will, passiert das ja dann trotzdem. Also
Da
das
wird
Gegenteil
Realität
wäre
verschleiert.
hilfreicher. Ja, genau. Und das ist ungefähr das Letzte, was man haben will, weil ich finde, dann fühlt man sich nicht ernst genommen auf einer gewissen Weise. Ja. Ja, kann man dich tatsächlich in sein Unternehmen einladen? Machst du das noch, so Arbeit mit Unternehmen, falls uns da jetzt wer zuhört?
Ja, ich gehe da noch rein oder ja, werde auch unterschiedlich gebucht für unterschiedliche Themen, aber oft auch mit dem Lehrgang und gehe dann in Unternehmen hinein. Das nennt man dann Inhouse-Schulung. Aber es gibt auch Möglichkeiten, das extern zu buchen, also sprich, dass man hinzukommt in einen solchen Lehrgang. Das beginne ich jetzt wieder mit dem Management Center Vorarlberg beispielsweise, einen solchen neuen Lehrgang. Also da gibt es verschiedene Möglichkeiten. Am besten guckt man auf meine Website personales-leadership.de.
Ja.
Da kann man Informationen finden.
Ja, wunderbar. Also, um jetzt auch nochmal zurück zu dem Anfang zu kommen, ich glaube, ein Thema, ja, mit dem man sich als Führungskraft in einer Firma beschäftigen kann. Aber tatsächlich zeigt sich das ja, wie du auch schon gesagt hast, oft in einer Freundesgruppe gibt es dann immer mal wen, der es übernimmt, aufzuteilen, wer bringt was mit zum Beispiel. Oder in Ausbildungsgruppen hat man das ja auch immer wieder mal. Und ich mag schon gern auch dazu ermutigen oder sich da auch mal selber zu beobachten und vielleicht auch mal zu spüren, würde ich vielleicht auch mal gerne eine Verantwortung übernehmen und traue mich nur nicht. Also so nicht zu schnell bleiben bei dem, ich mache das nicht schon immer oder es liegt mir total, aber eigentlich glaube ich, es gäbe viele Leute, die das auch gut könnten, die sich aber irgendwie nicht trauen oder die es vielleicht bräuchten, gefragt zu werden oder so. Also ich glaube, dass es stimmt, dass es, wie du gesagt hast, einen gewissen Typus braucht oder vielleicht auch Vorerfahrungen, aber manchmal liegt da auch was noch im Untergrund, was man noch heben kann an Talent, oder? Und
wunderbar.
Fördern und lernen kann und so. Also das, ich sage das auch gerade aus Sicht einer Frau, ich als Frau, ich glaube nicht, dass Frauen, weil sie Frauen sind, bessere Führungskräfte wären oder dass die Welt besser wäre, wenn Frauen überall leiten würden, das vertrete ich nicht, aber ich glaube, dass es sehr viele Frauen gibt, die sich nicht trauen, ja, und dass oft Männer so sozialisiert sind, einfach zu sagen, 5 Punkte von der Anforderungsliste von 10 kann ich nicht, aber werde ich schon hinkriegen. Also nicht alle Männer sind natürlich so, klar, nie alle und immer, aber so als Tendenz. Und dass wir Frauen sehr oft denken, ich kann 9 aber von 10, aber 1 nicht so gut, na, da melde ich mich gleich gar nicht. Ja, also das, glaube ich, ist schon auch so ein bisschen auch meine Erfahrung oder auch aus meinem Umfeld. Da ging ja schon noch was.
Ja, ich glaube, du hast sehr recht. Und ich glaube, es braucht nicht nur die zurückhaltende Weise, gefragt zu werden und sich freuen, gefragt zu werden, sondern auch den Mut, es sich zu nehmen oder sich hinzustellen. Das muss man ja nun nicht übergriffig tun und nicht gewaltsam tun, aber man kann schon sagen, ich würde auch mal gerne. Oder ich meine, das kann ich auch. Also das Einnehmen, das Hinstellen und Einnehmen, ich glaube, das ist was Wichtiges. Ja. Mhm. Ich glaube, wenn man dann in einem Umfeld ist, das vielleicht auch mit einem gewissen Wohlwollen auf einen schaut und einem diesen Raum zur Verfügung stellt, sich darin entdecken, entfalten zu können, dann ist das was Wunderbares. Ja, und dann ist Arbeitswelt gar nicht nur so ein Hauen und Stechen, wer hier gewonnen hat am Schluss, sondern dann kann das ein sehr partnerschaftliches Miteinander sein, das man da in einem tollen Team miteinander ausgestaltet. Und ich glaube, danach sehen wir uns alle. Und das ist auch eine Erwartung, die heute immer stärker im Raum steht. Also Teamfähigkeit ist heute was ganz Wesentliches und ich glaube, darüber sind sich alle ziemlich einig, dass das eine hohe Bedeutung hat. Und ja, gerade Frauen haben an der Stelle eine besondere Begabung, weil sie nicht so stark wie Männer in die Rivalität gehen und dadurch oft ein anderes Klima ist, wie Dinge im Miteinander gelingen können.
Nicht immer, aber.
Nicht immer.
Genau, ja. Und auch auf politischer Ebene würden wir das wünschen, was du gerade gesagt hast. Aber das Thema machen wir jetzt nicht mehr auf. Aber es gilt im Kleinen wie im Großen. Wir wünschen uns das zu Hause, oder? Für Eltern und Nachbarschaft und in Freundesgruppen aber auch. Und ich sehe das schon sehr stark, was du gesagt hast, dass man das von kleinen Gruppen auf ganz große anwenden kann und sich darin entdecken kann. So.
Ja. Kann ich nur zustimmen.
Ja. Gut. Ja, dann danke für deine Inputs, Christoph. Wenn man da ernsthaft mit dir arbeiten möchte, kann man sich melden, hast du gesagt. Wir schauen, worüber wir uns das nächste Mal unterhalten werden. Das wissen wir heute noch nicht. Wenn ihr Ideen habt oder Wünsche, gerne bekannt geben an folgende E-Mail-Adresse.
post@fragen-des-menschseins.de. Klappt reibungslos.
Die Rollen sind doch hier,
ne?
Sehr klar verteilt.
Ja.
Gut. Dankeschön, Christoph.
Ja, danke für die vielen tollen Fragen und auch deine Gedanken zum Thema und die ganzen Erfahrungen fand ich sehr wertvoll. Danke dir.
Gut. Danke. Tschüss.
Tschüss.
Fragen des Menschseins.